Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit drei außergewöhnlichen Initiativen. Die erste hilft Menschen ohne Krankenversicherung zurück in die medizinische Versorgung. Die zweite denkt medizinisches Lernen neu und nutzt dafür den Spieltrieb. Und in der dritten geht es um evidenzbasierte Pflege und wie man sie am besten in die Praxis übersetzt bekommt. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Letzten Monat war es soweit, wir haben die Amboss Awards vergeben. Die würdigen ja großartige Arbeit in Krankenhäusern, in den Praxen, in Altersheimen, Rettungsdiensten, wo auch immer ihr Menschen versorgt. Und zum ersten Mal gab es dabei drei Kategorien: Transforming Patient Care, Advanced Lifelong Learning und Excellence in Nursing. Die Gewinnerprojekte habe ich heute zu Gast im Amboss Podcast und hinter allen stecken Geschichten, die inspirieren und zeigen, wie innovativ und ja vielfältig die medizinische Welt sein kann. Wir starten mit der Kategorie Transforming Patient Care. Da ging es uns darum, ein Projekt auszuzeichnen, das ganz konkret die Versorgung für Patientinnen und Patienten verbessert. Gewonnen hat der gemeinnützige Verein Medinetz Rhein-Neckar, stellvertretend für alle Medinetze und Medibüros, die es gibt. Und ich begrüße ganz herzlich Carina Sacher, sie ist Medizinstudentin aus Mannheim, und Leonhard Lüttger, er ist Medizinstudent aus Heidelberg. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr heute hier seid.
Ja, danke für die Einladung.
Hat uns sehr gefreut, auch den Preis zu bekommen.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Wohlverdient, würde ich sagen.
Ja, kann man so sagen.
Nehmt uns doch mal mit. Was macht ihr?
Also, wir setzen uns ein für Menschen, die nicht krankenversichert sind, und in erster Linie dafür, dass diese Menschen trotzdem Zugang zum Gesundheitssystem haben. Also so ein bisschen der zugrunde liegende Leitsatz ist der, dass Gesundheit ein Menschenrecht ist und wir uns eben dafür einsetzen, dass dieses Menschenrecht auch wirklich verwirklicht wird für alle Menschen. In Deutschland gehen ja viele davon aus, dass keine Krankenversicherung zu haben nicht so wirklich ein bestehendes Problem ist. Also viele haben da ja oft irgendwie Länder wie die USA im Kopf, wo man das dann auch oft medial mitbekommt, aber auch in Deutschland gibt es schätzungsweise bis zu 500.000 Menschen ohne Krankenversicherung, also doch eine ganz schöne Zahl. Und genau, zum einen versuchen wir, diese Menschen ganz praktisch zu unterstützen. Das bedeutet, wir haben verschiedene Arztpraxen, die mit uns kooperieren, wir haben verschiedene Kliniken, die mit uns kooperieren. Dort vereinbaren wir dann Termine für die Menschen, die sich bei uns melden, und versuchen dann auch Rechnungen zu übernehmen gegebenenfalls. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch, öffentlich auf die Problematik aufmerksam zu machen. Also, wie Leonhard gerade schon gesagt hat, viele kennen uns nicht. Wir sind, glaube ich, ein bisschen bekannter unter den Leuten, die uns tatsächlich brauchen. Da gibt es natürlich viel Mundpropaganda oder viele Beratungsstellen, die uns schon kennen. Aber was wirklich so die breite Bevölkerung, sage ich mal, in Deutschland betrifft, ist das einfach ein Thema, was immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit hat und wo auch die Leute, die das Ganze betrifft, nicht so wirklich in die Öffentlichkeit mitgehen können. Einfach, weil das ja auch mit einem gewissen Stigma begleitet ist oder oft auch mit finanziellen Problemen, rechtlichen Problemen. Genau, deswegen, das ist so ein bisschen die andere Seite unserer Arbeit, im Ganzen auch so ein Gesicht und eine Stimme zu geben.
Wie läuft das dann konkret ab? Also sagen wir mal, da ist eine Person ohne Papiere, die hat Angst, abgeschoben zu werden, wenn sie zum Arzt, zur Ärztin geht, oder sagen wir auch jemand, ja, einfach ohne Krankenversicherung, mit Angst vor Schulden durch eine ärztliche Behandlung. Wie geht ihr dann konkret vor?
Also die Person ruft dann als erstes bei uns an. Die Nummer ist entweder über verschiedene Organisationen bekannt oder durch auch Mundpropaganda. Und dann wird hier ganz anonym angerufen. Wir sehen nur die Nummer, aber nicht die Person, die dahinter steht, und auch nicht, wie die aktuelle Lage ist. Das heißt, wir können jede Person individuell beraten und haben vorher kein subjektives Empfinden zu der Person und nehmen erstmal die Belange auf. Was ist das Problem der Person? Ist die Person überhaupt krankenversichert oder nicht? Und dann gucken wir in der Liste unserer Ärzte nach, die mit uns zusammenarbeiten, was am ehesten passen würde. Oft sind das die Allgemeinärzte in der Nähe. In Heidelberg und Mannheim haben wir einige, aber weil wir eben den ganzen Rhein-Neckar-Kreis abdecken und manche Leute nicht mobil sind, sei es, weil sie kein Auto haben oder weil sie schon älter sind und auf dem Land wohnen, ist es dann manchmal problematisch, dort Arzttermine zu bekommen. Deshalb moderieren wir da auch ein bisschen zwischen der Praxis und den Patienten, und dann rufen wir bei der Praxis an, vereinbaren einen Termin, weil dann ist es eine neutrale Schnittstelle. Dann hat die Person eben nicht das Problem, dass sie anrufen muss, entweder eine Sprachbarriere hat oder im hektischen Praxisalltag schlecht verstanden wird und dann doch keinen Termin bekommt, sondern dann können wir normalen Termin vereinbaren, dann funktioniert das auch problemlos, weil wir dann auch schon in der Regel die Übernahme der Behandlungs- oder der Untersuchungskosten vereinbaren, und dann melden wir uns bei der Person zurück mit einem schon bestehenden Arzttermin Und dann kann die Person dahin gehen und je nachdem, wie groß die Sprachbarriere ist, können wir die Person begleiten. Oder eben die Person hat selbst Bekannte, Freunde und findet den Weg eigenständig zur Praxis.
Was, glaube ich, auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist zum einen, es gibt ja auch offene Sprechstundenangebote für Menschen ohne Versicherung. Aber das Problem ist, dass diese Angebote eben immer nur Allgemeinmedizin abdecken und wenn man Glück hat, vielleicht noch Pädiatrie oder Gynäkologie. Aber ab dem Zeitpunkt, wo die Leute halt wirklich einen Facharzttermin brauchen, wird es dann sehr schnell sehr dünn. Und was ja auch mindestens genauso wichtig ist, ist, dass die Person langfristig irgendwie wieder ins Regelsystem reinkommt. Zumindest wenn sie in irgendeiner Form den legalen Aufenthaltsstatus haben, wo das möglich ist. Und das ist eigentlich fast immer möglich, wenn man nicht gerade ohne Papiere in Deutschland ist. Und da braucht es eben auch einfach adäquate Beratungsstellen. Also da haben wir zum Beispiel in Mannheim eine, in Ludwigshafen eine. Aber das war es dann auch schon bald wieder in der Region oder auch schon fast in Bavü. Also die sind wirklich sehr dünn gesät. Und das ist natürlich dann auch sehr schlecht, weil eigentlich ist ja auch das Ziel, dass die Leute gar nicht erst zu uns kommen müssen oder dass die Leute idealerweise nur ein, zwei Mal auf unsere Hilfe zurückgreifen müssen und dann wieder ins Regelsystem kommen und sie da jemand an der Hand nimmt und irgendwie durch diesen Bürokratiedschungel führt. Aber das können wir natürlich nicht leisten, weil wir ja Medizinstudierende sind. Und genau, das ist immer so ein bisschen der andere Teil der Infrastruktur, den es so ein bisschen bräuchte neben dieser Akuthilfe, aber der manchmal so ein bisschen spärlich ist.
Wer da ja ganz gut helfen kann, das sind Clearingstellen. Vielleicht könnt ihr uns einmal erklären, was die machen.
Genau, Clearingstellen, Stellenbüros, die in der Regel hauptamtlich auch besetzt sind, die Personen versuchen, wieder in das soziale Gitter einzugliedern. Dort sitzen Sozialarbeiter, Personen, die geschult sind, auch sehr stark in Versicherungen durchblicken, weil das ist ein sehr, sehr tiefes Netz, das man da hat und auch sehr, sehr viele Ausnahmen sind vorhanden. Ich hatte mich da versucht, mal einzulesen. Das ist eine sehr lange Angelegenheit. Und auf jeden Fall die Hauptaufgabe von Clearingstellen ist, Leuten zu zeigen, dass sie versichert sind, beziehungsweise zwischen Versicherung und Patienten zu vermitteln. Aber leider ist das Problem, dass die ganzen Clearingstellen Projektfinanzierungen sind und damit zeitlich befristet. Zum Beispiel die Clearingstelle in Mannheim, die war jetzt nur bis April 2025 finanziert und hat auch erst im Februar 2025 die weitere Finanzierung für 2 Jahre zugesagt bekommen. Das heißt, die Patienten, die darauf angewiesen sind, wir, die mit ihnen sehr stark zusammenarbeiten und auch die Mitarbeiter vor Ort, waren sehr stark auf der Kippe, weil 2 Monate vor der Beendigung des Bestehens dieser Institution, die sehr, sehr wichtig ist für die Patientenversorgung hier in den Regionen, der drohte sehr lange das aus. Es war nicht klar, was nach diesen 1,5 Jahren Finanzierung passiert. Und jetzt, dass erkannt wurde, dass das sehr gut aufgenommen wird und auch sehr stark besucht, wurde es dann auf 2 Jahre verlängert bis Mitte 2027. Wir hoffen natürlich, dass es dann weiter verlängert wird und dann später auch als laufender normaler Haushaltsposten angelegt wird und nicht nur projektfinanziert. Aber genau, das ist ein Thema, das nicht in der Öffentlichkeit ist, weil viele Leute beschäftigen sich eben nicht mit dem Thema, bis es dann irgendwann zu spät ist.
Das fand ich ganz eindrücklich. Es kann ja wirklich jeden und jede treffen.
Genau, da hatten wir auch vor einiger Zeit einen Fall. Da ist ohne Selbstverschulden ein Einzelhandelsbesitzer, also ein Kleinlädchenbesitzer, durch Corona in wirtschaftliche Schwierigkeit geraten. Und in seinem Bereich besteht eben nur die private Versicherung. Und durch das Ausbleiben der Einnahmen durch den Laden konnte er auch seine Krankenversicherung nicht bezahlen und ist dann deshalb abgestuft worden, und so dass nur noch akute Notfälle von ihm behandelt werden konnten. Und hat dann in der Arztpraxis das Problem, dass man erklären muss, dass man selbst in finanzieller Not ist. Und das ist eine extrem große Hürde, eine Scham, dass man dann überhaupt noch zum Arzt geht. Viele Leute meiden dann für mehrere Jahre den Arzt und werden schon leichtere Probleme schnell chronifiziert. Und dann fallen sie auch gut durchs Gitter, weil dann hat man die Stigmatisierung, dass die Person ja irgendwie es doch eigentlich schaffen sollte, Geld zu bekommen. Und man hat viele andere Probleme, wenn der Laden plötzlich nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte. Und dann ist es eben so ein Fall, dass wir da sehr gut eingreifen können. Und weil die Versicherung einfach weiter besteht und eben nicht ausgeworfen ist, aber das wird eben von den Versicherungen nicht so kommuniziert oder sehr schwammig gehalten. Deshalb viele Leute, die nicht viel Zeit damit verbringen, sehr, sehr verwirrt sind oder es nicht schaffen, da durchzublicken.
Und der hätte sich jetzt bei euch dann gemeldet und ihr hättet vermitteln können an eine Clearingstelle. Manchmal melden sich ja dann aber auch Leute, die nicht mehr in der Krankenversicherung sind. Und dann vermittelt ihr an ärztliche Praxen, an Hebammen, an Zahnärztinnen und Zahnärzte, was es eben gerade braucht. Und da habt ihr dann eine Hotline, ne? Wie läuft das ab?
Also prinzipiell, es gibt immer eine Person, die eine Woche lang dieses Telefon betreut. an und für sich 7 Tage die Woche, aber man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass wir das alle ehrenamtlich machen und ja auch noch ein Studium haben und alles, ist es dann in der Praxis meistens eher so, dass man einfach versucht, noch am gleichen Tag zurückzurufen. Und wenn man jetzt irgendwie gerade in einem Seminar ist, in einer Vorlesung, in der Arbeit, wie auch immer, man da jetzt natürlich nicht gleich rangehen kann und dann halt einfach im Laufe des Tages die Menschen zurückruft.
Und dann werden die von euch anamnestiziert und weitervermittelt.
Genau, also manchmal kommen wir natürlich auch in die Verlegenheit, dass wir keinen Pacht- und Facharzt kennen. Oder was wir auch häufig haben, wir haben ja auch in der Nähe zum Beispiel den Odenwald, wenn da Leute wohnen und gerade irgendwie kein Auto haben oder so, ist es natürlich auch super schwierig, irgendwie nach Heidelberg oder Mannheim oder wie auch immer zu kommen. Und dann muss man manchmal auch wirklich proaktiv auf die Praxen zugehen, die uns dann vielleicht noch nicht kennen und die ganze Idee ein bisschen schmackhaft machen. Genau, das ist manchmal ein bisschen Kampf. Also man muss schon oft viel durchtelefonieren, aber letzten Endes finden wir dann doch meistens irgendeine Praxis, die sagt, okay, ich lasse mich darauf ein, ich habe da Lust drauf, genau.
Und die behandeln dann kostenlos und anonym.
Genau, also es ist immer so ein bisschen Einzelfallbasis. Also es gibt Praxen, die sagen, wir machen das komplett kostenlos. Es gibt Praxen, die sagen, wir machen das pro bono, aber irgendwie Laborrechnungen, Materialkosten oder so stellen wir euch in Rechnung. Es gibt Praxen, die machen das zum einfachen Kassensatz. Also wir lassen das Ganze einfach immer über Privatrechnung abrechnen und bekommen die dann direkt an unseren Briefkasten zugeschickt. Aber es gibt auch Praxen, die es ganz normal abrechnen. Also da ist man immer so ein bisschen von Fall zu Fall unterwegs. Wir versuchen natürlich immer zu erklären, dass wir auch nur begrenzte Ressourcen haben. Genau, aber letzten Endes ist man natürlich auch einfach froh, wenn man eine Praxis gefunden hat.
Und dann zahlt ihr das als Verein dann an eine Praxis, wenn die jetzt sagen, die Laborkosten. Genau. Und wo habt ihr euer Geld her?
Tja, das ist so ein bisschen die dritte konstante Aufgabe im Medinetz. Also was wir viel machen tatsächlich ist, bei verschiedenen Preisen mitmachen, also sowas wie der Ambass Award. Es gibt in Mannheim zum Beispiel den Preis der Bürgerstiftung Mannheim, da bewerben wir uns häufig. Aber das ist natürlich jetzt keine dauerhafte Art, einen Verein zu finanzieren. Was vieles ist auch einfach SpenderInnen, also EinzelspenderInnen, also sei es DauerspenderInnen oder auch einfach, wir sind bei verschiedenen Weihnachtsmärkten vertreten, wir sind bei irgendwelchen Stadtfesten vertreten und stellen uns da einfach vor mit einem Infostand. Das funktioniert tatsächlich auch sehr gut, auch wenn man dann einfach ins Gespräch kommt und auch einfach die Sache ein bisschen bekannter macht. Und wir haben auch an den Unis dankenswerterweise ein paar studentische Initiativen, also das Orchester zum Beispiel, die häufig bei ihren Konzerten dann irgendwie Gelder für uns sammeln und so. Also das ist auch immer so ein bisschen dieses Ding von gut vernetzt sein irgendwie mit anderen Gruppen und die sind dann auch immer sehr zuvorkommend und freuen sich, wenn sie da unterstützen können.
Super. Wir setzen auf jeden Fall einen Link zu eurer Homepage in die Shownotes, falls jemand spenden will. Es gibt Medinetze und Medibüros. Das heißt ja einmal entweder Medinetz oder Medibüros. Die Sache ist dann aber eigentlich die gleiche. Ja, eigentlich in fast jeder Universitätsstadt, ne? Also man kann, wenn man jetzt, keine Ahnung, aus Kiel zuhört, auch gucken, vielleicht kann ich in Kiel an das Medinetz spenden.
Genau. Es gibt in Deutschland 39 Medinetze bzw. Medibüros. Wie du schon sagtest, vor allem in Unistädten, aber auch in kleineren Städten wie Koblenz oder Solingen gibt es kleinere Niederlassungen, die sich dann selbst gebildet haben oder von Organisationen wie der Caritas unterstützt werden oder auch teilweise vom Land, um eben diese niedrigschwellige Behandlung zu ermöglichen.
Wenn jetzt jemand zuhört und denkt, Mensch, da möchte ich mitmachen, sei es als Arzt oder Ärztin im Netzwerk, wo dann zugewiesen werden kann hin oder eben auch in der Hotline, wie kann man bei euch mitmachen?
Also ich denke, am sinnvollsten ist es, Leonhard hat es ja schon gesagt, es gibt einige Medinetze und leider ist die einheitliche Namensgebung auch nicht so, wie sie vielleicht sein könnte. Es gibt die Website Gesundheit ein Menschenrecht. Da sind eigentlich fast alle aufgelistet. Und das macht tatsächlich Sinn, da einfach reinzugucken, zu gucken, was ist das nächste örtliche Programm, was es gibt. Und man muss auch sagen, die sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Also es gibt auch Organisationen, die irgendwie eine Vollzeitstelle haben, eine Teilzeitstelle haben. Mal sind das Leute, die schon Jahre dabei sind. Mal sind das auch so studentische Initiativen, die eine hohe Fluktuation haben. Und da dann einfach mal Kontakt aufzunehmen und zu fragen, hey, wie kann ich unterstützen? Ich glaube, jeder, der irgendwie ehrenamtlich unterwegs ist, weiß, es gibt immer total viel zu tun und immer zu wenig Hände gefühlt. Also ich bin sicher, da freut sich jeder Verein, wenn man da in Kontakt tritt.
Ja, hoffentlich machen da viele mit. Wie war das für euch, als ihr den Ambass Award gewonnen habt?
Überraschend, in erster Linie. Wir wussten nämlich überhaupt nicht, dass wir nominiert sind. Das hat nämlich ein Mitglied von uns in die Wege geleitet, die in dem Moment im Auslandssemester war und dann einfach gesagt hat, ach Mensch, ich reiche uns da mal ein, das dauert ja nicht lang und guck einfach mal, was bei rumkommt. und uns das dann überhaupt erst erzählt hat, als wir tatsächlich gewonnen haben. Also es war eine sehr angenehme Überraschung, sage ich mal.
Sehr gut. Was ist denn euch noch besonders wichtig für die Zukunft?
Ich glaube, das Wichtigste ist, was wir mitgeben können, dass man in normalen Situationen denkt, ach, das ist ein Problem, das mich nicht betrifft. Ich habe meine Arbeit, ich bin versichert, mir geht's gesundheitlich gut und dann sollen sich doch andere darum kümmern. Aber es kann eben durch viele Schicksalsschläge oder auch durch einen Schicksalsschlag passieren, dass eben das Leben aus den Fugen gerät. Und dann sind eben wir und andere Hilfsorganisationen die beste Anlaufstelle für die Person und ganz niedrigschwellig. Und wir sind auch dafür da, damit es den Menschen später besser geht. Und dass man sich auch, wenn es einem gut geht, mal darüber Gedanken macht, wie es wäre, wenn es einem nicht gut geht und sich dann auch vielleicht irgendwo engagieren möchte und das Glück, das man selbst hat, auch anderen mitgibt. Weil daraus leben unsere Initiativen und darauf sind wir auch immer angewiesen.
Sagen Leonhard Lüttger, Medizinstudent aus Heidelberg, und Carina Sacher, Medizinstudentin aus Mannheim. Beide engagieren sich beim Medinetz Rhein-Neckar. Vielen Dank, dass ihr heute da wart.
Dankeschön.
Gerne. Danke für die Einladung. Wir haben uns sehr gefreut.
Sehr gerne. Wirklich großartige Arbeit. Bei den Amboss Awards, da ist es uns immer auch wichtig, die Werte auszuzeichnen, die wir auch bei Amboss hochhalten, den Fokus setzen aufs Wesentliche, also mehr Sein als Schein, mit der eigenen Arbeit einen Unterschied machen und natürlich Teamwork, ohne geht's nicht. Das gilt in der Medizin vielleicht mehr als in allen anderen Bereichen, die es so gibt. Bei den Medinetzen und Medibüros ist das absolut der Fall. Genauso gilt das aber auch für die Gewinner aus der zweiten Kategorie, Advanced Lifelong Learning. Da ging es uns darum, Projekte auszuzeichnen, die die Fort- und Weiterbildung vorantreiben und innovativ sind und ja, das neue Denken. Und gewonnen hat das Projekt Game Challenge. Und was es damit auf sich hat, das erklären uns nun Stefanie Hirschmann, Anästhesistin aus Dresden.
Hi.
Florian Rückert.
Hallo.
Und Philipp Dussmann.
Einen wunderschönen guten Tag.
Beides Anästhesisten aus Potsdam. Und ja, erklärt doch bitte einfach mal, was es mit der Game Challenge auf sich hat.
Also für jemanden, der davon noch nie was gehört hat, ist es wahrscheinlich klug, das ungefähr so zu erklären, dass wir im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen, aktuell auf Workshops von Kongressen, ein neues Format entwickelt haben, bei dem man spielerisch und im Wettbewerb miteinander steht, während man medizinisches Wissen, anästhesiologische Inhalte vermittelt und anwenden soll. Das Ganze kann man sich ungefähr so vorstellen, dass man im Rahmen des Workshops verschiedene einzelne Spiele hat, die über eine Gesamtrahmenhandlung verbunden werden und man dadurch dann über Leitlinienwissen und die bisherigen und neuen Informationen sich durch die Spiele durchspielen kann. Das heißt, es gibt Punkte für korrekte Antworten, für den aktuellen Stand der Technik oder der Wissenschaft. Und man kann so innerhalb der Spiele Stück für Stück mit seinem Team gemeinsam gegen ein anderes Team diese Punkte sammeln, Zeitgutschriften gewinnen oder auch ja weitere Bonuspunkte ergattern.
Also ganz kurz und einfach gesagt, es ist ein bisschen wie bei TV-Formaten wie Schlag den Raab. Also es ist so ein bisschen Action- und Spannungsgeladen für die Teilnehmenden und ganz nebenbei lernen sie noch sehr, sehr viel über die aktuellsten Neuerungen in Leitlinien.
Ganz wichtig bei der Game Challenge ist, dass Teilnehmende während den Spielen Spaß haben, während sie Leitlinienwissen durch die Spiele in Competition aufsaugen können und dadurch hoffentlich auch sehr viel mehr mit nach Hause nehmen können als zum Beispiel in so einem Vortrag, in dem man sehr passiv das Wissen präsentiert bekommt. Das ist also eine aktive Form, dass man das Wissen aktiv und mit Spaß erlernen kann.
Wie sieht denn so ein Spiel dann ganz konkret aus?
Wir haben ein Spiel, das heißt Kinderanästhesie Bingo. Und im Rahmen der Kinderanästhesie ist es oft so, dass viele Kollegen das nicht regelmäßig machen und dass es in einigen Krankenhäusern also Abteilungen gibt, wo kinderanästhesiologisch einfach nicht jeden Tag ganz, ganz viel passiert, sondern immer mal wieder und manche Kolleginnen und Kollegen auch einfach im Dienst Kinder betreuen. Und die Dosierungen in der Situation vielleicht nicht komplett aus der Hand geschüttelt werden können und es auch im Rahmen der Leitlinie ganz klar kommuniziert ist, dass man im Vorfeld einer Kinderanästhesie Abstimmungen machen soll, welche Materialien, welche Medikamente in welcher Dosierung für genau dieses Kind jetzt genutzt werden sollen. Und um darauf quasi Wert zu legen und das herauszustellen, haben wir ein Spiel entwickelt, bei dem es darum geht, dass man so wie auf einer Bingo-Karte verschiedene Werte sieht, meinetwegen zum Beispiel eine 180 und eine 14 und ein 3,5 und ein 2,4. Und man bekommt einen Zettel als Team, bei dem dann draufsteht, was man für Dosierungen denn jetzt nutzen könnte. Zum Beispiel Rocuronium in einer Dosierung von 0,5 Milligramm pro Kilogramm. Oder auch Propofol zur Einleitung mit 2 bis 2,5 Milligramm pro Kilogramm. Und wenn man dann den Spielenden noch ein Kind gibt, also meinetwegen 4 Jahre und 18 Kilo, dann muss man also überlegen, wie viel Einleitungspropofol würde das Kind jetzt bekommen? Zum Beispiel 2 mal 18, 36 Milligramm. Und man würde auf seiner Bingo-Karte suchen, wo steht denn die 36 und wie kann ich die abkreuzen? Und in Verbindung mit anderen, ich sag mal, Parametern, wie zum Beispiel dann auch noch der Dosierung von Pyrethramid im Aufwachraum oder der Tubusgröße, kann man dann Stück für Stück seine Bingo-Boxen abchecken. Und wenn man seine Reihe erreicht hat, dann darf man ganz laut und voller Inbrunst Bingo schreien. Und das Team, was am Ende die meisten Boxen gecheckt hat, das gewinnt die Runde und gewinnt die Punkte dieses Spiels.
Und wie Florian sagte, geht durch unsere Spielereihenfolge auch ein roter Faden. Und da, wo das Bingo die Dosierungen für Kindermedikamente und die Größen für verschiedene Instrumentarien, die für Kinder verwendet werden, altersabhängig unterschiedlich macht, haben wir ein weiteres Spiel, in dem man verschiedene Größen von medizinischem Equipment, wie zum Beispiel Intubations-Endotrachealtuben, in verschiedene Eimer mit verschiedenen Altersgruppen werfen muss. Das wäre jetzt so eine Art Jahrmarktspiel, in dem man nicht nur die richtige Größe einem richtigen Alter zuordnen muss, sondern auch noch zusätzlich mit dem Gerät in den passenden Eimer treffen.
Okay, da geht's wahrscheinlich recht lustig zu. Wie viele Spiele gibt's denn insgesamt?
Bisher gibt es 5 pro etablierten Workshop, also bei 2 Workshops insgesamt 10. Und wie gesagt, mehr als 5 Spiele sind es nicht. Aber wir haben weitere Spiele in Planung.
Gamification ist ja ein wichtiger Punkt beim Lernen, also daraus ein Spiel machen, sodass man Spaß hat und am Ball bleibt. Habt ihr denn Informationen, wie gut das funktioniert?
Wir versuchen das mit Fragebögen aktuell auch zu evaluieren und auch langfristiger nachzuverfolgen. Bisher haben wir nur einen Anhaltspunkt mit vor und nach den Spielen direkt. Da ist doch ein Lernzuwachs zu sehen. Inwiefern das ein langfristiges Lernen gibt, sind wir selbst sehr gespannt. Ich bin aber als Simulationsexperte da sehr, sehr positiv gestimmt. Und glaube, dass wir da durchaus positive Ergebnisse auch im längerfristig Nachverfolgen sehen werden. Ganz besonders im Vergleich zu regulären, herkömmlichen Kongressformaten wie Vorträgen.
Okay, also auf Kongressen kann ich das schon spielen? Kann ich die auch irgendwie runterladen oder so, wenn ich das zum Beispiel in meiner Abteilung auch einführen möchte?
Wir haben die Spiele aktuell so gebaut, dass sie auf Kongressen gut funktionieren und möglichst interaktiv und auch mit verschiedenen Materialien gespielt werden. Und deswegen ist eine Übernahme aktuell in die eigene Klinik und mal ebenso noch nicht möglich.
Aber perspektivisch können wir uns das schon sehr gut vorstellen, uns da zu öffnen und dann Ideen für solche Spiele zu generieren. Prinzipiell finde ich halt, es schon wichtig, dass man eher so Open Source sagt, das sind Möglichkeiten, wie man Dinge umsetzen kann für die verschiedenen Kliniker und das vielleicht in ihre Weiterbildung zu implementieren, sodass jeder seine eigenen Spiele dann auch entwickeln kann. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, das in 1-2 Jahren oder so für alle zugänglich zu machen.
Und wer sich an dem Projekt beteiligen möchte, weil es ja doch sehr personal- und ressourcenintensiv sein kann, der kann sich gerne bei uns melden. Wir haben unten einen Link für euch, über den ihr uns erreichen könnt. Und wenn ihr sagt, ich bin innovativ und dynamisch und motiviert und möchte die Game Challenge auch in die Abteilungen der eigenen Häuser bringen und dahingehend etwas entwickeln, online oder offline, der ist herzlich willkommen, mit uns in Kontakt zu treten.
Ich hoffe, da kriegt ihr viele Zuschriften. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt sehr gut ankommen wird. Wie sind denn bisher eure Erfahrungen? Wie nehmen die Leute auf den Kongressen die Game Challenge an?
Das Echo war auch schon im Vorfeld ein wirklich großes Echo. Sowohl Partner, die unterstützen wollten bei den Workshops, industrieseitig haben sich in meiner Wahrnehmung im Vorfeld schon sehr, sehr, sehr für dieses Konzept interessiert. Auch die Rückmeldungen der Teilnehmenden, die an den Workshops teilgenommen haben, waren durchweg positiv. Und ich hatte den Eindruck, dass dieses neue Konzept durchaus sehr begeistert wahrgenommen wird. Und ich hatte den Eindruck, dass die Leute auf den Kongressen die Möglichkeit, etwas anderes als diese Vorträge und Sessions, die herkömmlicherweise auf Kongressen vertreten sind, wahrzunehmen, dort was Aktives zu machen und sich aktiv mit dem Wissen zu beschäftigen.
Und können sich jetzt nur Anästhesistinnen und Anästhesisten bei euch melden oder geht das aus jeder Fachrichtung heraus?
Also sehr, sehr gerne. Wir sind total daran interessiert, dass alle davon profitieren können, neue Inhalte mit Wissen und Spaß zu erwerben. Und wenn ihr Lust habt, euch zu melden, auf der Inneren, in der Chirurgie oder sonst wo, auch solche Inhalte zu erarbeiten, dann würden wir gerne helfen, denn das ist aus vielerlei Hinsicht nicht ganz einfach umzusetzen, so ein Konzept. Aber mit unseren Erfahrungen, die wir jetzt schon gemacht haben, können wir da gerne unterstützen. Und wer sich melden möchte, kann das gerne in dem Link in den Shownotes bei uns tun.
Genau, da findet man ja auch euer wissenschaftliches Material. Ihr habt ja auch schon eine Publikation dazu rausgebracht, das alles in den Shownotes. Wie war denn das insgesamt für euch, dann den Amboss Award zu bekommen für eure Arbeit?
Ja, das war natürlich echt eine richtig tolle Sache, eine große Ehre für uns. Und wir haben uns sehr gefreut, dass die Arbeit nicht nur durch die positive Rückmeldung von den Teilnehmern belohnt werden, sondern auch noch durch euch. Das war eigentlich eine ziemlich coole Anerkennung.
Unsere Laudatorin, Professorin Carla Nau, kam ja auch richtig ins Schwärmen. Also auf jeden Fall verdient. Gibt es denn noch etwas, das ihr unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtet?
Auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass ihr diesen Podcast erstmal hört. Und wenn ihr ihn hört, bleibt einfach dran. Und Wissen spielerisch zu erlernen, ist die beste Methode.
Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Jahreskongress der Anästhesie.
Was mir wichtig wäre, nochmal zu erwähnen, ist, dass es gar nicht unbedingt schwer sein muss und kompliziert gemacht werden muss, wie man neue Inhalte vermittelt, sondern dass man jeden Tag zur Arbeit geht und dafür sorgen will, dass die Patienten möglichst gut behandelt werden, jeden Tag ein kleines bisschen besser mit dem einen, was man gelesen hat, mit dem einen Punkt, den man organisiert hat, mit dem einen kleinen Ding, was dafür sorgt, dass man mit einem guten Gefühl nach Hause geht, weil man weiß, dass man für seine Patienten da gewesen ist und dafür gesorgt hat, dass die ein kleines bisschen besser behandelt wurden, als vielleicht gestern das schon möglich war. Da würde ich mich total drüber freuen. Und wenn wir dazu einen klitzekleinen Beitrag leisten können, dass das egal in welcher Fachrichtung so ist, dann freuen wir uns total. Aber das muss nicht mit uns sein, sondern das kann jeder für sich auch jeden Tag machen.
Sagen Florian Rückert, Stefanie Hirschmann und Philipp Dussmann vom Team Game Challenge, Amboss Award Winner in der Kategorie Advanced Lifelong Learning. Vielen Dank, dass ihr heute zu Gast im Amboss Podcast wart.
Sehr gerne, bis bald.
Vielen Dank.
Und an dieser Stelle einen ganz herzlichen Gruß an Igor in den USA und Nathalie, die leider jetzt nicht in diesem Podcast mit persönlich sind.
Igor Abramowitsch und Nathalie Krug, auch ganz wichtige Köpfe hinter eurem Projekt. Glückwünsche also auch nach San Francisco und Leipzig. Und damit kommen wir auch schon zur dritten Kategorie. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal auch ein Pflegeprojekt ausgezeichnet. Da war es uns wichtig, dass die evidenzbasierte Pflege gefördert wird. Evidenz, das ist ja ein Punkt, der uns bei Amboss immer sehr wichtig ist. Das gilt für die pflegerische Amboss-Wissensplattform, genauso wie für die ärztliche. Gibt es ja mittlerweile beides. Und gewonnen hat eine pflegerische Kollegin, die das wirklich beeindruckend macht, Janina Henneberg. Auch sie ist aus Potsdam, übrigens aus der gleichen Klinik wie Florian Rückert und Philipp Dussmann von der Game Challenge aus dem Klinikum Ernst von Bergmann. Das hat also ordentlich abgeräumt dieses Jahr. Und wie Janina gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen die pflegerische Praxis dort umkrempelt, das hören wir jetzt. Hallo Janina, vielen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss Podcast bist.
Ja, hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gern. Nimm uns doch einmal mit. Was machst du so?
Was mache ich so? Ich arbeite im Bereich Intensivpflege auf einer pneumologischen Beatmungs- und Intensivstation, wo ich quasi das Thema Delirprävention interprofessionell und interdisziplinär versuche zu verankern. Und gleichzeitig unterrichte ich zum Thema Resilienz, Resilienzförderung, einerseits bei der DIVI über die DIVI-Akademie und aber auch in der Berufsfachschule in Fachweiterbildung für Pflege.
Dann lass uns doch mal mit der Delirprävention starten. Du nutzt das IOWA-Modell, das ist so eine standardisierte Herangehensweise, wie man Wissen in die Kliniken hineinbekommen kann. Man identifiziert Probleme und hat dann eine ganz systematische Herangehensweise, wie man das neue Wissen dann in die Praxis bekommt. Kannst du uns da einmal mitnehmen?
Das würde ich so ein bisschen auf zwei Ebenen beschreiben. Das eine ist quasi die Stelle, die ich eher ja konzeptuell in der pflegewissenschaftlichen Abteilung habe. Da ist es so, dass ich ja vor einem Jahr angefangen habe, ja, in die Recherche zu gehen, zu gucken, was gibt es denn eigentlich wissenschaftlich zu diesem Thema und dann zu gucken, was gibt es in dem Haus bisher und dann quasi den Konsens herzustellen und zu schauen, wie können wir irgendwie die Evidenz in die Praxis bringen bei uns im Haus. Das eine sozusagen, diese Arbeit genau nach dem Iowa-Modell zu schauen, wie die wissenschaftliche Lage aktuell ist und wie wir das bei uns in der Praxis verändern können. Dazu habe ich dann eben andere Berufsgruppen zusammengebracht. Wir sind in den Austausch gegangen und haben verschiedene Standards uns angeguckt, die es schon gibt, teilweise eben schon etabliert sind in einzelnen Fachbereichen. Aber die Idee ist ja eben für das ganze Haus einen roten Faden zu entwickeln, dass eben nicht mehr jeder Bereich sozusagen sein Süppchen kocht, sondern wir eben wirklich gucken, wie können wir das Thema fachbereichs- und professionsübergreifend implementieren. Das ist so das eine. Und wie das dann ganz praktisch eben bei mir auf der Station natürlich aussieht, ist so, dass ich eben auf meiner Station, die ja noch sehr jung ist, wir sind ein recht junges Team, die Station befindet sich noch im Aufbau und auch eben in der fachlichen Weiterentwicklung von der IMC Richtung Intensivstation. Genau, da habe ich angefangen, Mikroschulungen zu tun, da habe ich angefangen, Kolleginnen fortzubilden, die fürs Thema Delir zu sensibilisieren und dann eben auch kleine praktische Dinge einfach in den Alltag umzusetzen. Und was ich aber vor allem gemacht habe, um das ganze pflegewissenschaftlich zu begleiten, ich habe, bevor ich irgendwas auf der Station gemacht habe, eine Erhebung gemacht, also eine Umfrage gemacht, um quasi mir pflegewissenschaftlich anzugucken, wie schätzen denn die Pflegekräfte ihre Kompetenzen ein. Und das Ziel ist natürlich, diese Fragen nach einem Jahr, nachdem quasi wir alles implementiert haben, nochmal zu stellen und zu gucken, hat sich da irgendwas verändert? Wie schätzen die Pflegekräfte dann vielleicht später im Verlauf ihre eigene Kompetenz ein im Umgang mit Delir, mit PatientInnen mit Delir, aber auch mit den Angehörigen? Genau, um das so ein bisschen begleiten zu können.
Und was machst du da für Mikroschulungen?
Also was ich jetzt aktuell gemacht habe, ist, dass ich erstmal alle Pflegekräfte ganz generell zum Thema Delir geschult habe. Und was wir jetzt im Moment in den Fokus oder was ich im Moment im Fokus habe, ist vor allem die Screening-Instrumente zu schulen. Das heißt wirklich zu gucken, wie screent man denn eigentlich richtig auf Delir, aber eben auch alles, was dazugehört. Das heißt auch das Schmerzscreening einfach ganz gezielt zu schulen. Weil das natürlich so ein bisschen eins der Kernpunkte ist. Wenn wir das richtig machen und da richtig wissen, worauf wir gucken, dann können wir natürlich auch ganz anders einheitlich vor allem dann den Umgang mitfinden. Genau, das ist so eins, was ich gerade ganz aktuell mache, ist tatsächlich so den Fokus auch auf Screening zu legen.
Und Mikroschulung, heißt das dann, dass das so ganz schnell ist oder dass das ganz kleine Gruppen sind? Oder?
Genau, das ist unterschiedlich. Also es gibt ja verschiedene Konzepte sozusagen, wie man Schulungen machen kann. Und wir kennen das ja alle, im Alltag ist das ja manchmal ein bisschen schwierig. Wir machen das bei uns so, dass wir regelmäßig in den Übergaben zwischen Früh- und Spätdienst einmal wöchentlich Kurzschulungen anbieten. Das sind dann eben eher so kürzere Formate, 15 Minuten, 20 Minuten, das sind sozusagen die Kurzfortbildungen, aber wir haben jetzt auch schon eben längere Fortbildungen gemacht, die dann tatsächlich auch fast eine Stunde gehen. Das sind dann aber eben etwas größere Fortbildungen, wo eben auch bestenfalls andere Professionen mit dabei sind. Wir hatten das jetzt mal wirklich im Team gehabt, wo ich eine ganze Stunde zum Thema Delir geschult habe, wo alles einmal dabei war. Da waren dann eben auch die TherapeutInnen und die ärztlichen Kolleginnen dabei. Genau, und ansonsten ist das natürlich immer macht, dass nicht jede Woche eine Stunde Schulung. Das sprengt den Rahmen, das wäre toll. Also ich hätte jede Woche eine Stunde zu berichten zum Thema Delir, aber es ist natürlich nicht sehr praktikabel. Deswegen machen wir jetzt eigentlich eher immer so kleine Schulungen.
Und jetzt beforschst du das Ganze, das ist natürlich super, dann hat man die Daten. Hast du aber vielleicht so ganz anekdotisch auch schon Rückmeldungen bekommen von deinen Kolleginnen und Kollegen? Tut sich da schon was?
Ja, nachdem ich diese erste große Schulung gemacht habe und wir angefangen haben, eben auch so Kleinigkeiten im Alltag einfach sozusagen umzusetzen, einfach so kleine Basic-Dinge, die aber eben ja evidenzbasiert fürs Delir total wertvoll sind, also einfach dafür zu sensibilisieren, eben Kalender zu nutzen etc., hat das tatsächlich dazu geführt, dass zumindest ein, zwei Pflegekräfte schon mal zu mir gekommen sind und gesagt haben, dass ihnen da viel im Ohr geblieben ist von dem, was ich gesagt habe. Und ich glaube, dass sich auch so im Umgang, also im ganz alltäglichen Umgang, da schon was geändert hat, definitiv. Also wir haben so Tafeln etabliert, wo eben man das Datum draufschreibt und draufschreibt, welche Pflegekraft im Dienst ist. Und die werden, am Anfang wurden die noch nicht so gut genutzt, aber inzwischen freue ich mich immer, wenn ich ins Zimmer gehe und sehe, ah, das wird auch aktualisiert und das wird auch benutzt. Da hat sich schon was getan. Und manchmal auch die PatientInnen selber sagen, sie müssen dann auch das Datum aktualisieren. Da freue ich mich natürlich umso mehr.
Dann kannst du das Delir fast ausschließen, ne? Wenn die sagen, hey, hör mal, hier steht das falsche Datum.
Genau, richtig. Schön wäre es, wenn es so leicht wäre, aber ja.
Und ihr habt ja auch relativ viel so, ich sag mal, low-hanging fruits auch gemacht, ne? Die jetzt so ganz klein klingen, aber wo ihr dann in die Zimmer seid und auch Sachen verändert habt.
Genau, also die Sachen, die auch einfach erstmal sehr leicht umzusetzen sind, aber einen großen Effekt haben. Also wir haben zum Beispiel auch so kleine Boxen etabliert. Die gibt es im Haus schon super lange, aber zumindest hier auf der Station waren die noch gar nicht bekannt. Das sind so kleine Boxen, wo man, wenn die PatientInnen in den OP gehen, direkte Hilfsmittel mit reinpackt. Das ist ja oft eine große Schnittstelle, zum Beispiel, dass die Patientinnen, bevor sie in OP gehen, werden alle Hilfsmittel entnommen, Zahnprothesen, Hörgeräte, Brille. Und dann sind die da noch eine Weile im Aufwachraum oder in der Holding und ehe die dann zurück auf Station sind und ehe die dann ihre Hilfsmittel wieder haben, geht meistens ganz viel Orientierung verloren. Und es gibt so Boxen, die kann man direkt am Bett befestigen, die sind patientenbezogen und da werden halt diese Hilfsmittel aufbewahrt. Das finde ich total cool. Und das haben wir zum Beispiel etabliert, dass die bei uns zimmerbezogen einfach direkt da sind, dass man auch direkt die Erinnerung hat, ah, stimmt, diese Box, das natürlich dazu führen soll, dass die Hörgeräte und die Brille wirklich erst abgenommen werden, wenn es wirklich abgenommen werden muss und eingesetzt werden können, so schnell wie es geht, um zu vermeiden, dass die eben da schon ein Delir postoperativ vom Weg OP bis zurück ins Zimmer entwickeln. Das ist ganz gefährliche, also ganz vulnerable Phase einfach ist.
Aber eben auch eine Chance, nämlich durch gute Arbeit da ein Delir vorzubeugen, bevor es überhaupt auftritt. Du hast aber auch noch ein zweites Feld, auf dem du dich engagierst, bei der DIVI, der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Da machst du Schulungen zur Resilienzförderung.
Genau, ich bin bei der DIVI. Die DIVI ist ja unterteilt, so wie alle Berufsverbände eigentlich, in mehrere Arbeitsgruppen bzw. Sektionen wird das genannt. Und da bin ich in der Sektion Perspektive Resilienz. Und da hatte ich das Glück, mit einer ganz tollen Arbeitsgruppe ein Resilienzseminar zu erstellen. Das ist ein Seminar, was wir jetzt inzwischen anbieten, wo wir MultiplikatorInnen für das Thema Resilienz ausbilden. Und zwar ist das Coole an dem Seminar, dass das eben multiprofessionell und interdisziplinär ist. Und so ist halt auch die Arbeitsgruppe, die das Seminar erstellt hat, eine ganz, ganz schöne bunte Mischung. Und wir hatten jetzt dieses Seminar erstmalig im April in Berlin zu laufen. Das war mega toll. Also wir haben eine kleine Arbeitsgruppe, die heißt halt MyCU, also My Care Unit. Und es geht eben prinzipiell darum, dafür zu sensibilisieren, dass wir uns auch nur um andere kümmern können, wenn wir auch irgendwie auf unsere eigene Gesundheit achten und vor allem auch die unseres Teams. Genau, es ist ein super komplexer Bereich und da geht immer ganz toller, wir nennen es immer den MyCU-Spirit, der dann da echt richtig, richtig cool in der Gruppe lebt und die Teilnehmenden auch wirklich total begeistert waren. Und das werde ich tatsächlich auch jetzt für meinen Masterabschluss verwenden, das zu evaluieren, um da auch zu gucken, ob unsere Idee auch aufgeht, dass wir damit nicht nur eine persönliche Resilienz stärken, sondern eben tatsächlich auch im Arbeitsalltag die Menschen davon profitieren und irgendwie kleine Veränderungen umsetzen können.
Das sind ja wahnsinnig viele Projekte. Was treibt dich da an? Wie kamst du da ins Machen?
Ich glaube, angefangen hat es damit zu merken, dass wenn man sich einmal auf den Weg macht, und ich glaube, das ist das, was jetzt zum Beispiel jetzt auch diese Amboss-Preisverleihung gezeigt hat, dass am Ende, wenn man sich einmal auf den Weg macht, man immer mehr Menschen irgendwie kennenlernt und so eine Community vielleicht gerät, die einen total unterstützen kann. Wenn man sich engagiert, lernt man Menschen kennen, das inspiriert einen. Das inspiriert dann auch weiterzumachen und durchzuhalten. Und man schafft so ein Netzwerk. Und ich glaube, das hat total viel Potenzial, auch Dinge zu verändern. Weil Einzelpersonen werden de facto nicht das erreichen, was Gruppen erreichen können, die sich bestenfalls eben noch in Berufsverbänden oder in berufspolitischen Organisationen vernetzen. Das hat einfach eine ganz andere Wirkung. Ich glaube, das ist das, was mich prinzipiell angetrieben hat, da dann eben auch zu merken, dass Pflege viel erreichen kann, wenn sie quasi auch sich dafür stark macht und also einfach anfängt, auch wirklich Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ey, das läuft gut, das können wir gut, dafür möchten wir auch Anerkennung haben und das läuft vielleicht nicht gut, da können wir vielleicht was verändern. Also einfach wirklich sozusagen Verantwortung ins eigene Handeln zu entwickeln. Und ich komme persönlich aus einer Familie, die das nicht gewohnt ist, dass man einen akademischen Abschluss hat. Ich komme ja ursprünglich aus der Altenpflege und ich glaube, es passt sehr gut zu dem Thema Resilienz und Resilienzförderung, irgendwann gemerkt, dass ich sehr unzufrieden bin mit der Arbeit, die ich dort gemacht habe und habe festgestellt, dass es eben auch noch andere Möglichkeiten gibt, in der Pflege was zu verändern. Und dann habe ich angefangen zu studieren und ich glaube, was ich da gelernt habe und was mich auch bis heute eben antreibt, ist, dass wenn man sich einmal auf den Weg macht, sich nochmal anders mit der Professionalisierung seines eigenen Berufes auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, wie kann ich denn eigentlich die Patientenversorgung verbessern? Also ich war damals sehr, sehr unglücklich in der Altenpflege, weil ich die Versorgung einfach nicht gut fand. Und dann das eben in die Hand zu nehmen und zu sagen, wie kann ich es denn besser machen, führt natürlich dazu, dass man selber auch zufriedener, glaube ich, mit seinem Beruf ist, weil man einfach das Gefühl hat, ich gehe glücklicher nach Hause, weil ich einfach wirklich mehr für die Patienten und Patientinnen leisten kann, weil ich einfach ein anderes Wissen habe. Und deswegen würde ich sagen, lebenslanges Lernen. Also macht euch immer auf den Weg, auch weiterzulernen. In der Pflege gibt es inzwischen einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und gerade der Bereich Advanced Practice Nursing, evidenzbasierte Pflege, ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Zukunft, wo wir hin müssen, wenn wir da mehr Verantwortung übernehmen wollen im Gesundheitssystem.
Was braucht es außerdem noch?
Ich würde da auch tatsächlich wieder so in drei Ebenen denken. Was bräuchte ich noch? Das ist einmal aus der Pflege heraus, braucht es eben, glaube ich, mehr Pflegekräfte definitiv, die verantwortungsvoll eben auch ihre eigene Profession stärken wollen. Wir sind leider nicht unbedingt die Berufsgruppe, die dafür bekannt ist, dass sie total berufspolitisch vernetzt ist. Wir haben irgendwie keine, anders als die ärztlichen Kolleginnen, Pflegekammern, die, wenn überhaupt, dafür kämpfen, überhaupt noch existieren zu dürfen. Und in den anderen Bundesländern tun sich irgendwie sowohl Pflegende, aber als auch andere Berufe und die Politik total schwer, sich da stark zu machen. Das heißt, ich würde mir wünschen, einerseits, dass die Pflege sich einfach viel mehr vernetzt, viel mehr Verantwortung übernimmt und viel mehr auch sagt, ich möchte gerne was verändern. Und da eben für mich Resilienz zeigt im Sinne von, okay, ich verlasse meine Opferrolle, ich fange irgendwie an, mein Schicksal selber in die Hand zu nehmen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, glaube ich, die Organisationsebene, dass auch Kliniken und auch andere Pflegeeinrichtungen eben Möglichkeiten schaffen, dass die quasi auch diesen Raum hergeben, dass Pflege das überhaupt darf. Das heißt, auch Stellen zu schaffen für Menschen, die sagen, ich habe mich zum Beispiel mit einem Studium nochmal auf den Weg gemacht, andere Kompetenzen zu erwerben, dann brauche ich auch die Möglichkeit, die umsetzen zu können. Brauche ich eine Pflegedienstleitung, da brauche ich auch ein ärztliches Kollegium, also auch im interprofessionellen Team, den Raum dafür, dass Pflege sich entfalten darf und dass Pflege eben auch für ihre eigenen Ziele und ihren eigenen berufsethischen Standards quasi irgendwie Raum geben kann. Und auf dritter Ebene braucht es natürlich die politische Legitimation. Da sind wir gerade in einer absoluten Umbruchphase. Wir warten darauf, dass ein Pflegekompetenzgesetz kommt. Wir warten darauf, dass ein APN-Gesetz kommt, das irgendwie auch legitimiert, dass Pflege eben eigenverantwortlich handeln kann und als eigenverantwortlicher Beruf auch wirklich diesen ausüben kann.
Klare Worte, und ich finde es auch richtig irre, wie du da vorangehst. Umso schöner, dass wir dir da den Amboss Award for Excellence in Nursing geben konnten. Du hast ja erstmal ein bisschen gebraucht, dich damit so anzufreunden, ne?
Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, mich daran zu gewöhnen, dass ich diesen Preis gewonnen habe. Ich habe mich da ein bisschen schwer mitgetan, weil Pflege ja eben doch Teamarbeit ist. Und wenn man so als Einzelperson da steht und vielleicht nicht so der Mensch ist, der das gewohnt ist und damit ja auch einfach nicht gerechnet hat, für mich ist das ja tatsächlich einfach meine Arbeit, die ich mache. Und dann steht man da und alle gucken einen an und wollen sozusagen wissen, was machst du denn, dass du jetzt hier stehst? Das heißt, ich habe ein bisschen gebraucht. Und tatsächlich muss ich sagen, dass danach so viel positives Feedback kam von Menschen, die mich eben schon lange kennen, die mich in meinem Berufsweg vor allem eben auch schon lange begleitet haben. Und da kam so viel positives Feedback, das hat nachträglich dazu geführt, dass ich mich ganz doll angefreundet habe damit. Und genau, jetzt quasi sagen würde, das ist irgendwie ja nochmal so ein Puzzleteil auf dem Weg, den man so durchläuft. Und ja, deswegen geht es mir ganz gut damit. Ich habe mich damit angefreundet. Und vor allem, glaube ich, fand ich es einfach sehr schön, das habe ich ja auch dort vor Ort gesagt, in so einem großen Raum, wo so viele MedizinerInnen ja auch sind. Ich habe da jetzt das erste Jahr quasi die Pflege dort mit einem Preis ausgezeichnet. Das war tatsächlich sehr schön. Das war irgendwie schön, diesen Raum einzunehmen und die Pflege da so platzieren zu dürfen zwischen all diesen MedizinerInnen und zu sagen, hier sind wir. Das war ganz schön.
Ja, und enorm wichtig, dass dieser Raum eben auch da ist. Gibt es denn sonst noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich glaube, ich würde zumindest so dafür plädieren, dass Pflege viel mehr macht und das gar nicht so richtig selbst würdigt, was Pflege so macht. Und das ist mir vor allem jetzt auch dabei aufgefallen, als ich mich mit dem Thema Delirprävention auseinandergesetzt habe, aber auch schon in vielen anderen Settings, in denen ich so unterwegs bin, dass quasi wir mehr dahin zurückkommen, gerade im Intensivpflegebereich, die Pflege, die wir machen, zu schätzen. Und wir müssen gar nicht immer glauben, dass wir noch mehr Medizin machen müssen. Ich glaube, wir dürfen auch manchmal einfach die Basics, nämlich dem Patienten einen Raum ermöglichen, in dem er auch genesen kann. Und das ist in der Intensivpflege super, super schwer, diesen Raum zu ermöglichen, der von so viel Hightech-Medizin und so viel wirklich Geräten, so viel Menschen, die an einem sozusagen arbeiten als Patient, da einfach uns bewusst zu werden, dass das, was wir machen können, manchmal so einfach klingt. Also auch im Bereich der Tierprävention ist mir das natürlich nochmal mehr aufgefallen, da so ein bisschen mehr Richtung Humanisierung in der Intensivpflege auch wieder zu gehen. Also ich denke mir immer, wenn Kinder oder Angehörige krank sind, dann überlegt man ja immer, was tut denen gut? Und ist das irgendwie Ruhe? Dann sind das irgendwie Menschen, die einen unterstützen. Und ich glaube, in der Pflege denken wir manchmal daran gar nicht so sehr. Und deswegen wäre das, was ich den Menschen noch mit auf den Weg geben möchte, dass Pflege, finde ich, auch ruhig mal sagen darf, der braucht gerade mal Ruhe oder der braucht gerade mal seine Angehörigen oder der braucht gerade mal mich als Pflegekraft einfach mal an seiner Seite für 5 Minuten und vielleicht auch mal für 10 Minuten, wenn der im Delir ist oder wenn der Angst hat, wenn der, was auch immer, gerade eine Diagnose bekommen hat, die er einfach erstmal noch gut sacken lassen muss. Und wir sind im Intensivpflegesetting aber auch so natürlich immer echt von enormem Zeit- und Personaldruck getrieben, dass wir das manchmal vergessen. Und ich glaube, das würde ich gerne mit auf den Weg geben, dass wir manchmal einfach mal kurz auch sagen dürfen. Also ich habe echt auch angefangen, das meinen ärztlichen Kolleginnen auch mal zu sagen, wenn das gerade ein Moment ist, wo ich das Gefühl habe, der Patient braucht gerade 5 Minuten und da kommen jetzt auch die Thoraxchirurgen und wollen jetzt noch dies machen und dann kommt die Visite und die wollen jetzt noch das machen. Dann manchmal einfach zu sagen, gib dir mal kurz 5 Minuten und lass den mal kurz in Ruhe. So Kleinigkeiten, die vergessen wir, glaube ich, manchmal. Und da gibt es viele Konzepte zu, ne? Das ist zum Beispiel auch angehörigenfreundliche Intensivstationen immer mehr in den Fokus geraten und daher auch ausgezeichnet werden und ganz, ganz viele andere tolle Konzepte, die da gelebt werden schon. Und ich glaube, dafür würde ich total gerne noch sensibilisieren, dass wir gar nicht immer noch mehr brauchen, sondern wir müssen einfach das, was wir eigentlich machen, was eigentlich meiner Meinung nach unser Pflegeverständnis ist, auch würdigen und dafür auch einstehen.
Sagt Janina Henneberg, Pflegefachperson mit Schwerpunkt Intensivpflege und Gewinnerin des Amboss Awards 2025 in der Kategorie Excellence in Nursing. Vielen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss Podcast warst.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Amboss die Pflege mit ins Boot holt. Herzlichen Dank.
Und das waren sie, unsere Gewinnerinnen und Gewinner der Amboss Awards 2025. Ich hoffe, ihr zu Hause seid genauso begeistert von den Projekten wie wir. Auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Amboss noch nicht kennt, dann probiert es doch einfach mal aus. Ihr könnt die App runterladen oder Amboss direkt auf dem Desktop nutzen. Einen Monat kann man Amboss kostenlos testen unter go.amboss.com/amboss-entdecken. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr über den Amboss Podcast redet, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr auf Abonnieren klickt und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, bis dahin, ciao.